Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Mein Name ist Nale und hier ist sie, unser wohltuender Sonnenschein an grauen Regentagen, Sanja. Schön, dass du wieder da bist.
Danke, finde ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder im Podcast bin, aber
ja, voll schön.
Ich freue mich. Richtig cool.
Ich glaube, das wird so eine richtig sonnige Folge. Das Wetter passt, wir werden hier in unserer kleinen Glasbox schön eingedampft. Aber ja, es tut auch sehr gut, mal wieder ein paar Sonnenstrahlen zu bekommen, ja, finde ich. Und dazu eben noch dich. Oh. Das macht's perfekt.
Nale.
Wusstest du, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich manchmal in Gedanken Sunny Sanchez nenne?
Ja, echt? Das hast du mir noch nicht gesagt. Aber habe ich mal erzählt, dass ich mein ganzes Leben lang, dass mein gängigster Spitzname, wer hätte es gedacht, nicht Sanchez ist, sondern Sunny?
Finde ich jetzt komisch. Ich hätte Sanchez naheliegender gefunden. Halt
total.
Ja, voll schön. Wie fandest du denn die letzte Podcast-Folge? Hat es dir Spaß gemacht? Hast du dir die selber angehört?
Ich habe sie mir tatsächlich angehört, nicht mehr komplett. Die war ja auch irgendwie brutal lang. Aber ich habe sie mir in Teilen nochmal angehört. Auch weil ich dann im Nachhinein an manchen Stellen wusste ich gar nicht mehr so genau, was ich eigentlich gesagt habe. Und musste dann nochmal so nochmal double checken, ob ich damit fein bin. Also ich habe es mir angehört und mir hat es mega Spaß gemacht. Es war ein richtig cooles Gespräch. Also auch wirklich so ein Gespräch, nicht so, dass du nicht so sehr das Gefühl, dass du irgendwie auf einer Bühne stehst oder so.
Ja.
Aber ja, ich liebe auch einfach Podcasten tatsächlich. Deswegen habe ich mich hier heute auch so mit Freude strahlen
in die Brasche geworfen. Ich habe so eine überschwängliche Reaktion bekommen. Ja, auf eine einfache Frage.
Siehst du mal, du musst mich nur die richtigen Sachen fragen.
Voll gut. Wie war denn deine Woche sonst so? Gibt es irgendwas Spannendes zu berichten?
Oh, es gibt tatsächlich was Spannendes zu berichten. Und zwar weiß ich seit dieser Woche, dass ich einen LinkedIn-Workshop geben werde für einen unserer Kunden im April. Und zwar die Details müssen wir noch klären mit dem Kunden, was er ganz genau will. Aber es wird ein ganztägiger Präsenz-Workshop sein zu LinkedIn Basics, um die Mitarbeitenden dieses Kunden fähig zu machen, LinkedIn selber zu nutzen.
Ja, und sehr cool.
Genau, ja. So das genaue Ziel müssen wir noch klären. Es wird wahrscheinlich auf lange Sicht wird es darum, oder mittelfristig wird es darum gehen, Mitarbeitende zu gewinnen auf diese Art. Die Details klären wir noch, aber da freue ich mich riesig drauf. Und das war auch tatsächlich, das macht mich richtig zufrieden, weil eines meiner Ziele für dieses Jahr hier in der Kavallerie war tatsächlich, dieses Workshop-Format an den Start zu bringen und mit mindestens 3 Kunden dieses Jahr zu machen. So, jetzt habe ich es in den Äther gesprochen, jetzt muss es passieren, aber Teil 1, check.
Also ja. War das so ein Ziel, was du geplant hast zusammen mit deinem Team oder war das was, was du dir persönlich
gesetzt
hast?
Das habe ich mir persönlich gesetzt und dann natürlich, also ich habe das hier nicht so als Ziel so klar kommuniziert, aber ich habe natürlich kommuniziert so, hey, das ist mein Thema, da habe ich irgendwie das Wissen und da habe ich Bock drauf und ich gebe gerne Workshops, lasst uns das etablieren. Da haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, weil das ja auch total gefragt wird von unseren Kunden.
Genau. Ja, umso besser, voll schön.
Richtig geil, ich freue mich richtig. Ein ganzer Tag Workshop, hey, das wird crazy. Ja.
Ja, voll cool. Bei mir gibt es auch ein spannendes Thema. Ich hatte jetzt auch so ein Thema, was nicht so schön war irgendwie für mich, was mich ein bisschen belastet hat und das ist jetzt so fast weg.
Oh, sehr gut.
Und jetzt habe ich aber ein neues Thema bekommen, das auch eine große gesellschaftliche Relevanz hat. Das wird nachher noch präsentiert, die erste Idee. Und da freue ich mich auch voll drauf. Und ich liebe auch diese Dinge, wo man sich dann hinsetzt und in den Tunnel kommt und so richtig gar nicht merkt, dass man jetzt 4 Stunden gearbeitet hat, weil Zeit so schnell rumging. Und dann merke ich auch immer, warum ich eigentlich gerne diesen Job mache, wenn wieder so ein Thema kommt, was einen so freut.
Das heißt, das ist dann bei dir schon auch ganz stark das Thema, das dich irgendwie so richtig motiviert und auch in so einen Fokustunnel bringt?
Ja, nicht nur das Thema, auch ich glaube auch so die Teams, also ja einfach alles, was zusammenspielt. Also es können ja auch Themen sein, die einen auf den ersten Blick nicht interessieren, aber die dann trotzdem voll Spaß machen, weil das Konzept total, vielleicht cool ist oder weil es mit dem Kunden total Spaß macht. Und
oder weil es irgendwie voll die Herausforderung ist, die man sonst nicht so hat, ne? Sachen irgendwie zum Funktionieren zu bringen oder irgendwie Sachen zu verstehen, die auf den ersten Blick total abstrakt oder kompliziert sind.
Voll, aber das ist ja das Schöne bei uns, dass es irgendwie so viele verschiedene Sachen gibt, wo dann immer ein anderer Aspekt irgendwie spannend ist und
ja, total.
Da Das ist immer mal wieder schön.
Total, geht mir auch so. Und ich finde, da habe ich ja tatsächlich in der letzten Folge mit Felix auch ganz kurz drüber gesprochen, aber das ist für mich einer der schönsten Aspekte hier in der Kavallerie und einer, der für mich auch am überraschendsten war, dass du so eine ganz breite Variation an Themen hast und halt auch einfach immer wieder Themen, die super relevant sind und wo ich mich wirklich hinstellen kann und sagen, ja, ich mache einen wichtigen Job, der mich mit Sinn erfüllt.
Ja,
und
voll.
Das finde ich so viel wert. Und das hätte ich, wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, dass ich diese Art von Sinn in einer Marketing- und Kommunikationsagentur finden würde, dann hätte ich dir wahrscheinlich nicht geglaubt.
Ja, damit habe ich auch immer so ein bisschen gestruggelt. Aber ich habe mich auch ein bisschen deshalb auch hier beworben, weil die Website war zwar noch im alten Design und jetzt vom Design her einfach nicht so krass. Aber ich fand halt die Inhalte, die kommuniziert wurden, trotzdem cool, weil es immer darum ging, wir haben eben diesen Purpose, den wir vertreten und die Dinge, für die wir uns einsetzen. Und das fand ich einfach
absolut. Und ich finde, der kommt jetzt auf der neuen Website auch noch viel klarer rüber. Also wird auch noch im Inhalt, in den Worten viel klarer kommuniziert als vorher. Ja, ist für mich auch total, also deswegen unter anderem fühle ich mich hier so wohl, auch weil ganz tolle Menschen hier sind. Ganz tolle Leute.
Ja. Genug eingeschleimt bei den Chefs.
Genug eingeschleimt. Ja, hey, eigentlich habe ich mich gerade bei dir eingeschleimt.
Okay. Nee, ist alles ernst gemeint.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich dich noch fragen wollte, bevor wir ins Thema einsteigen, das heute sehr spannend wird und vielleicht auch ein bisschen wehtut, wir werden sehen. Wir haben ja schon entdeckt, dass wir irgendwie immer mehr Gemeinsamkeiten haben, finde ich. Bei jedem Gespräch kommt irgendwie raus. In der Schule waren wir irgendwie die gleiche Person und so Dinge. Ich wollte dich fragen, wie du dich denn selbst einstufen würdest auf der Skala zwischen introvertiert und extrovertiert. Also bist du ein Mensch, der auch mal Zeit für sich alleine braucht oder bist du jemand, der immer gerne unter Menschen sein möchte?
Voll die spannende Frage. Da habe ich tatsächlich, ist voll witzig, dass du mich das fragst, darüber habe ich in letzter Zeit total viel nachgedacht, weil ich war immer davon überzeugt, dass ich total introvertiert bin und ich war gerade als Teenager immer lieber alleine und irgendwie ganz viel gelesen und ganz viel Zeit für mich gebraucht. Und das hat sich total gedreht, als ich angefangen habe zu studieren.
Mhm.
Und es gibt ja, jetzt habe ich natürlich den Begriff vergessen, aber es wird inzwischen immer mehr davon auch gesprochen, dass Leute, ich glaube, ambivertiert sind.
Ja, es ist niemand nur introvertiert.
Genau, ist ja immer alles eine
immer
Skala,
irgendwo dazwischen.
Ne? Ja, nee, aber tatsächlich, also ich brauche ganz dringend Zeit für mich. Ich schöpfe sehr viel Kraft aus dem Alleinesein. Aber es ist auch super wichtig für mich, unter Leuten zu sein. Also wenn ich merke, dass ich, deswegen bin ich jetzt so gerne wieder hier und auch im Büro. Das ist einer der Faktoren, den ich ganz stark merke, der einen ganz starken Unterschied macht im Vergleich zu meiner Zeit als Selbstständige, wo ich halt tatsächlich auch einfach viel alleine war. Natürlich hatte ich Gespräche mit meinen Kundinnen und ich hatte eine Mastermind-Group und so, aber ich war trotzdem sehr viel mehr alleine.
Ja.
Und jetzt bin ich die ganze Zeit umgeben von Menschen und ich merke richtig, wie mich das mit Kraft voll pumpt. Das heißt, irgendwie beides. Also ich brauch beides, um richtig vor Kraft zu strotzen. Ja.
Ich konnte mir bei dir irgendwie auch die Frage nicht so beantworten, weil ich finde, wenn du irgendwie in den Raum kommst, du hast voll die Präsenz und du bist da und du wirst wahrgenommen und du bist sichtbar und versteckst dich nicht. Aber du bist nicht jemand, die reinkommt und laut ist und nach Aufmerksamkeit schreit. Also so eine voll angenehme Präsenz, finde ich, hast du.
Ja. Wie ist es bei dir? Würdest du dich eher als intro oder extrovertiert bezeichnen?
Ich finde, es ist ganz ähnlich wie bei dir. Also ich brauche meine Zeit alleine zum Überleben. Das ist mir ganz arg wichtig. Aber ich komme auch immer gerne ins Büro, weil ich diese Präsenz der anderen Menschen zum Arbeiten brauche. Und Homeoffice finde ich furchtbar, das mache ich nur, wenn ich es muss. Ist eigentlich ganz gemischt.
Ich finde es auch total schön tatsächlich, dass du mit dem Podcast bist, weil vor allem, als ich euch jetzt alle auch noch nicht kannte, ich habe den Podcast, ein paar Folgen gehört, bevor ich mich hier beworben habe. Und ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll. Felix und Adi nehmt mir das, versteht das jetzt bitte nicht falsch, denn so ist es nicht gemeint. Aber ich finde, es gibt Menschen, das sind so richtige Bühnenmenschen, die haben so, ne, die haben irgendwie, die bringen so eine Kraft und so eine
Energie.
So eine Energie und so ein hier bin ich und ich habe was zu sagen mit. Und es ist super wichtig, dass solche Leute, natürlich, die gehören auf Bühnen, aber ich finde es total schön, dass wir hier halt auch den Raum haben, ich sag's anders. Ich finde es total schön, dass du hier eine Stimme hast, weil ich den Eindruck habe, dass du was zu sagen hast und eine total wichtige Themen hier reinbringst und eine total schöne Präsenz hast in dem Podcast, ohne dabei auf so eine, weißt du was ich, so eine klassische Weise so den Raum zu fordern, weißt du? Und das finde ich, wenn ich so darüber nachdenke, was es auch bedeutet, irgendwie vielleicht, was weiß ich, als Frau in einem professionellen Kontext unterwegs zu sein oder auch als Frau, als Führungskraft vielleicht mal wahrgenommen zu werden oder so, finde ich das eine total interessante Stellschraube, zu gucken, wie kann ich eigentlich Raum einnehmen und Präsenz sein und ernst genommen werden und auch wahrgenommen werden auf vielleicht eine bisschen leisere Art und eine bisschen differenziertere Art. Das, also, ja, ich hoffe, mich versteht jetzt niemand falsch, aber ich wollte einfach nur sagen, ich finde es total schön, dass wir so eine Varianz haben, auch in den Stimmen im Podcast.
Also Dankeschön erstmal. Ich finde, also du hast mich einmal komplett durchschaut. Aber nee, mir geht's auch so. Mir macht der Podcast total Spaß, weil ich da meine Themen einbringen kann, die ich wichtig finde. Und auch ganz viel, um Leute auszufragen. Ich bringe total gern Menschen zum Reden.
Ja.
Und ich wollte auch erst gar nicht in den Podcast, als ich gefragt wurde. Ich dachte, oh Gott, ich bin kein Bühnenmensch. Ich will nicht vor Leuten sprechen. Mhm. Aber das Coole ist beim Podcast, dass ich nur mit Leuten sprechen muss und nicht vor einer riesigen Gruppe stehe. Und
das macht einen Unterschied, gell?
Macht es mir viel, viel einfacher und macht mir sehr, sehr viel Spaß.
Schön.
Ja, ich glaube, das ist auch ein cooler Mix eben mit Adi und Felix.
Total, also, ja.
Ja, nur mit Leuten wie mir würde es auch nicht funktionieren. Ja, beides.
Genau, und es bringt ja auch einfach unterschiedliche Perspektiven mit auf die Arbeit hier und die Themen, die ihr besprecht. Das sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Art und Weise, wie man spricht, sondern auch eben die Perspektiven und was man so erlebt hat.
Genau. Sollen wir dann ins Thema einsteigen?
Let's go!
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir gern ein bisschen über das Thema Mental Load sprechen möchten. Genau. Also wir sind beide Menschen, die gerne arbeiten, die aber auch gerne viel in der Freizeit machen, zumindest schätze ich dich so ein und habe es auch ein bisschen mitbekommen mit dem Tanzen und allem. Und viele hier sagen zu mir immer, weil ich immer mein Essen vorbereitet habe, oha, Nale hat ihr Leben voll im Griff. Und ich glaube, oft ist es auch so, aber eben auch nicht immer. Und manchmal wird irgendwie auch alles zu viel und ich weiß nicht, wohin mit allem. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und einfach ein bisschen Tipps und Tricks austauschen. Genau. Nochmal kurz, also das ist ja schon ein Trendthema, aber um das noch einmal zu definieren, dass wir eine Grundlage haben, man kann es zu Deutsch übersetzen mit psychischer Belastung oder mentaler Belastung und es geht einfach um die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. So,
ja, absolut.
Siehst du das auch so oder fallen für dich noch andere Themen rein?
Sehe ich auch so und ich würde vielleicht noch ergänzen, in der Definition hast du Alltagsaufgaben gesagt, gell?
Ja.
Ich finde Mental Load im beruflichen Kontext auf jeden Fall auch ein Thema. Also, beziehungsweise, das spielt ja eh immer miteinander zusammen alles. Aber ich finde, wenn ich an Mental Load denke, finde ich auch den Gedanken total spannend zu sagen, okay, was ist denn fordernd an Arbeit jenseits der Stunden, die ich am Schreibtisch sitze und was tue, weil ganz oft, gerade bei so kreativer Arbeit, die wir machen, die auch oft konzeptionell ist, ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil oder ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Ressource, die ich einbringe, nicht nur die 8 Stunden am Tag, die ich dafür aufwende und die ich irgendwie physisch an meinem Arbeitsplatz sitze, sondern auch die Gedanken, die irgendwie an ganz anderen Momenten da irgendwie mit einfließen und die Zeit, die eine Idee manchmal auch einfach reifen muss. Und all das hat natürlich den Effekt, dass dich die Arbeit immer auch so ein bisschen begleitet.
Mhm.
Und auch in den Feierabend begleitet und manchmal auch in die Nacht begleitet.
Wenn man die guten Ideen in der Dusche oder im Schlaf bekommt.
Oder so. Wenn man eigentlich gerade fast einschläft und dann kommt die Idee, fuck, jetzt bin ich wieder wach. Und ich finde, also für mich beschreibt der Begriff Mental Load auch das. Also auch dieses, mir ist es wichtig, dass das da ist, dass das auch unter Mental Load fällt, weil das ist, finde ich, ist eine Form der Belastung, wenn dich deine Arbeit immer begleitet. Gleichzeitig finde ich das auch total schön und auch total, also es ist ja auch irgendwie normal, dass du die Gedanken irgendwie mit dir trägst und nicht einfach um 17 oder 18 Uhr quasi den Knopf im Hirn ausmachst und dann bist du komplett weg.
Es ist ja auch schön, wenn man irgendwie mit der Arbeit mehr verbindet und mehr dahinter steht, als nur ich bin da von 8 bis 17 Uhr und dann
absolut.
Ist es weg, sondern wenn man über die Idee noch weiter nachdenken, ist ja auch okay, solange es einen nicht völlig belastet und man nicht mehr einschlafen kann, weil man denkt, shit, was muss ich morgen alles machen? Also das ist natürlich nicht das, was wir hier meinen.
Ja, nee, und ich finde, wenn wir darüber sprechen, wie wir mit Mental Load umgehen, dann geht es halt genau darum. Also wie können wir denn da die Balance finden zwischen, die Balance finden zwischen, wir sind involviert und wir haben aber auch Strategien, wie wir damit umgehen können und uns erholen können und davon nicht übermannt werden, sondern dass das eine Bereicherung ist und auch eine was unsere Arbeit irgendwie wertvoller macht, dass wir es eben auch mit uns tragen und uns irgendwie auch so total einbringen
können. Das sind ja auch bei Ideen, ist ja auch immer so ein Stück von einem selbst mit drin, ja, so total, von der eigenen Persönlichkeit, von den Gedanken, von den Erfahrungen. Und das funktioniert ja nicht, wenn man sich komplett davon distanziert. Ja. Aber was ich auch noch einen interessanten Gedanken fand, der gerade auch aus einem Kundenprojekt entstanden ist, das ist eigentlich klar, aber also Arbeit ist immer in irgendeiner Form Belastung. Sobald man arbeitet, hat man Aufgaben, die man lösen muss und natürlich kommt damit Druck und eine Erwartung, aber das ist halt einfach so. Also das ist nichts, was weggeht und es ist auch was, was man braucht, weil sonst hätte man ja auch irgendwie gar keine Motivation, überhaupt was zu machen. Und was eben auch von ganz alleine entsteht, sobald man eben Vollzeit arbeitet, kommt man heim und dann geht's weiter mit To-Dos. Also man hat vielleicht alle To-Dos für den Tag erledigt. Und dann kommt man heim und dann kommt die To-Do-Liste putzen, Wäsche machen, Termine organisieren, was essen machen, einkaufen, noch vielleicht Freunde treffen, was mit dem Partner machen, Hobbys machen, haben, schlafen. Sport machen, schlafen und das hört ja einfach nicht auf.
Ja, total. Total. Und du hast gesagt, Arbeit ist immer Belastung und das gehört dazu. Und ich finde auch, das ist auch nicht per se schlecht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich würde total eingehen, wenn ich nichts zu tun hätte.
Ja, ich habe mir auch noch den Gedanken aufgeschrieben, dass das Schlimmste für mich ist, zu wenig zu tun zu haben.
Spannend, okay. Eine Dies-Das-Frage schon direkt gekillt.
Lieber zu viel oder zu wenig zu tun.
Ja, genau. Nee, geht mir aber genauso.
Definitiv zu viel. Mhm. Also lieber immer nicht fertig werden und am nächsten Tag noch was zu tun zu haben, als fertig zu sein, sich zu fragen, was mache ich jetzt noch mit meiner restlichen Zeit.
Vor allem auch die Anstrengung auszuhalten, irgendwie da zu sitzen und was tun zu wollen und nichts zu tun zu haben. Ne? Ich hatte so eine Phase ein bisschen im Januar für eine Weile, wo irgendwie das Jahr noch nicht so richtig angelaufen war. Das sind irgendwie so ein paar Kundenprojekte, sind so aufeinander gefallen, die alle irgendwie noch nicht, wo wir irgendwie auf Dinge gewartet haben. Ich hatte nicht genug zu tun und das war so anstrengend, das hat mich so genervt. Deswegen, geht mir auch so, lieber ein bisschen zu viel zu tun und dann kommt man ja auch in so eine gute Energie, wo dann auch Sachen schneller gehen.
Auch dieses gefordert sein und merken, wie man sich selbst anpasst und es macht ja auch Spaß, richtig was zu leisten und das Gefühl zu haben, ich mache hier richtig was.
Und ich habe auch am Ende des Tages, weiß ich auch, was ich geschafft habe und bin irgendwie stolz auf mich und habe so ein Energiegefühl, weil ich weiß, okay, hier, check. Alles gemacht, ich bin voll krass. Ich kann irgendwie jetzt auch mit einer guten Energie auch in den Abend gehen.
Wie ist es bei dir? Bist du eine To-Do-Listen-Maus oder wie organisierst du so deine Aufgaben bei der Arbeit?
Also, ich meine, wir haben ja eine gewisse Grundstruktur jetzt gegeben mit der Agentursoftware, die wir nutzen. Und ansonsten darüber hinaus, Ich habe über die letzten 2-3 Jahre ein System für mich entwickelt, das für mich total gut funktioniert. Und das ist so eine Mischung aus digitalen Tools und analogen To-Do-Listen-Tools. Ich habe grundsätzlich meine Aufgaben immer ziemlich präsent im Kopf. Also ich bin ganz gut darin, so auch einfach ohne was aufzuschreiben, den Überblick zu behalten. Aber ansonsten ist für mich mein Kalender ein total wichtiges Tool. Ich habe einen Google-Kalender, also natürlich hier den Kalender bei der Arbeit, aber ich habe auch privat noch meinen Kalender auf dem Handy und das ist für mich so der Speicher, wenn mir spontan was einfällt, was ich noch machen muss oder was ich zu einem bestimmten Zeitpunkt machen muss, dann haue ich mir das da als Aufgabe rein und das kann ich halt, wenn es was ist, was jetzt sein muss, was ich jetzt aber nicht sofort machen kann, aber was heute noch geschehen muss, dann schreibe ich das für den heutigen Tag rein und wenn ich weiß, in 2 Wochen fahre ich zu meiner Oma und ich möchte ihr vorher noch einen Rätselblock kaufen, weil sie das total gerne macht und da muss ich dran denken, den zu kaufen, dann terminiere ich mir das so 3 Tage vorher oder so in mein Handy rein.
Sanja, wir sind echt gleich.
Es überrascht mich kein Stück.
Ich habe auch so in WhatsApp habe ich eine Gruppe mit mir selber. Da schreibe ich immer rein, was irgendwie heute noch wichtig ist. Zum Beispiel, ich muss nachher noch in die Stadt und das kaufen. Dann steht das in WhatsApp einfach und dann pinne ich mir das an und das ist dann ganz oben.
Ja.
Und das ist dann so meine akute Tagesaufgabe.
Das ist total schlau. Und ganz ehrlich, in allen Produktivitäts- und Organisations- Theorien, Büchern, die ich bisher so gelesen habe, ist das auch immer ein essentieller Bestandteil, dass du so ein Thought-Dump hast, irgendwo auf der obersten Ebene, wo du einfach das, was dir so durch den Kopf fährt, dass du immer einen Ort hast, einen festen Ort, wo du weißt, da schmeiße ich das rein und da finde ich es auch wieder und da geht es nicht unter. Das ist, wie gesagt, in ganz vielen dieser Theorien total wichtig und das kann ich auch total nachvollziehen, weil das ist ja was, das nimmt dir total viel Mental Load, wenn du nicht den ganzen Kleinkram irgendwie ständig im Kopf haben musst, sondern du weißt, okay, es kommt, der Gedanke kommt, ich schmeiße es an diesen Ort, da finde ich es wieder, da kommt es zur richtigen Zeit, poppt es wieder auf. Finito.
Ja, das brauche ich auch voll. Also ich kann jetzt nicht, wie du gesagt hast, so alles im Kopf behalten. Mhm. Dann drehe ich irgendwie durch und bin nur noch im Kreis. Sondern ich muss das, also ich brauche das so visuell, ich muss das aufschreiben und ich habe so eine E-Mail an mich selber. Das ist meine To-Do-Liste, die eigentlich immer ein Entwurf ist. Mhm. Und dann steht immer so, was muss ich heute machen, was sollte ich diese Woche machen und was kann ich auch nächste Woche machen. Ja, und dann habe ich so alle Aufgaben da drin, nach Prioritäten. Und dann schiebe ich mir die immer so ein bisschen rum und dann kann ich auch sortieren, was mache ich jetzt als erstes. Und dann ist es nicht mehr alles in meinem Kopf, sondern ich habe einfach eine Liste mit, was mache ich wann.
Das heißt, das ist quasi wie so ein, das könnte auch so ein Word-Dokument sein. Das ist was, was immer offen und variabel ist.
Also es gibt bestimmt auch super schlaue Tools dafür, aber für mich ist es irgendwie am einfachsten, das einfach in einer E-Mail mir selber zu schreiben.
Ja, gut. Ja, ich habe das als ich habe das als Post-its. Also ich gucke mir quasi immer montags und mal, also montags für die Woche und dann meistens morgens nochmal für den Tag oder halt im Laufe der Woche, wenn ich schon die nächste oder die übernächste Woche absehen kann, dann mache ich so ein ähnliches System, nur ich schreibe es halt auf. ich brauche das ab und zu, brauche ich es ein bisschen händisch, ich schreibe das dann auf. Post-its, aber auch so, was mache ich heute, was steht diese Woche noch an, was mache ich vielleicht, was reicht morgen.
Genau. So,
ich habe auch ein kleiner Tipp hier am Rande für alle, die sich für das Thema interessieren. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren, also eine meiner absoluten Lieblingspodcasts ist der Female Leadership Podcast von Vera Strauch, den ich aus vielerlei Perspektive empfehlen kann. Ist großartig, großartige Frau. Und die hat einen kleinen Online-Kurs, das ist wirklich mini, mini, ist auch nicht teuer, der geht so eine Woche oder so, mit so kleinen Impulsen, die dich dabei begleiten, ein Planungssystem mit einem Notizbuch anzulegen. Mhm. Und das passt bestimmt nicht für alle, aber für mich ist das richtig, richtig, richtig geil. Das heißt, du hast dann quasi, du kannst das innerhalb dieses Kurses dir so bauen, dass du halt, dass es für dich gut passt. Also du machst dann, sammelst am Anfang erstmal, was du alles brauchst und hast und welche digitalen Tools auch in deinem Leben existieren. Mhm. Und dann führt die dich da total gut durch, dass du am Ende quasi einen Ort hast, an dem alles zusammenkommt, in dem du den Überblick hast und das ist dieses Notizbuch. Und das
ein analoges, oder?
Ein analoges Notizbuch, genau. Ich meine, im Prinzip kannst du das System, glaube ich, auch digitalisieren, garantiert. Aber ich finde es auch schön, das was zum Anfassen zu haben. Und ich habe es jetzt in letzter Zeit, habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber ich habe gerade am Ende meines Studiums, als ich meine Masterarbeit hatte und meine Examensgespräche, mein komplettes Leben damit organisiert. Das hat so gut funktioniert. Da machst du so eine Jahresplanung, eine Monatsplanung und eine Wochenplanung. Und das ist, Bombe.
Und werden da so private und berufliche To-Dos vermischt oder ist das getrennt?
Also ich habe damals beides gemischt und so kannst du es auch machen. Das kommt natürlich drauf an. Ich meine, wenn du deine kompletten To-Dos irgendwie hier in Teambox hast, dann musst du sie natürlich nicht nochmal komplett irgendwie in so ein Buch schreiben. Aber du kannst sie da mischen, genau. Mhm. Ja.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da höre ich mal rein.
Ja, mach das echt geil. Große Empfehlung.
Merkst du denn Unterschied zu jetzt und deiner Zeit in der Selbstständigkeit, wie du dich organisierst? Hast du es eigentlich alles genau gleich gelassen oder haben sich Dinge verändert?
Es ist relativ ähnlich. Ich habe dieses Notizbuchsystem habe ich stringenter gemacht, als ich selbstständig war, weil das dann wirklich, das war tatsächlich der eine Ort, an dem alle Aufgaben zusammengekommen sind, weil ich hatte mit verschiedenen KundInnen, hatte ich verschiedene digitale Tools und für mich selber hatte ich dann zum Beispiel ich habe ganz viel für mich selber mit Asana gearbeitet und hatte da dann, was weiß ich, meine LinkedIn-Posts terminiert und so. Und das hätte man wahrscheinlich auch alles digital zusammenführen können. So tief habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber ich habe das dann halt in diesem Notizbuch zusammengeführt und das auch total konsequent gemacht. Und damals mich auch noch konsequenter daran gehalten, auch eine Monatsplanung und eine Jahresplanung zu machen, weil es da halt auch noch, da war es unerlässlich, dass ich auch strategisch die nächsten Monate vorausgedacht habe. Und das
du warst ja auch deine eigene Projektmanagerin.
So sieht's aus.
Hast du dafür ja andere Leute.
Genau, wobei ich das jetzt immer noch mache. Also ich habe jetzt bin ein bisschen nachlässiger, lockerer geworden mit dieser Monatsplanung und habe diese Tagesplanung und so jetzt, wie gesagt, eher auf Zetteln als in dem Heft. Aber es ist immer noch total wichtig, den Überblick zu haben. Also auch natürlich gibt es Projektmanager in meinen Projekten. Ich habe aber auch bei vielen Kundenprojekten jetzt das Projektmanagement über oder zumindest mit übernommen. Das mache ich auch total gerne. Mhm. Aber auch wenn ich das nicht hätte, muss ich für mich den Überblick behalten. Also ich kann nicht abwarten, bis mir eine unserer PMs sagt, hey, du musst noch bis Freitag das machen. Ich muss das schon die Woche vorher wissen, damit ich mir das einteilen kann. So, also.
Mir geht es auch ein bisschen so. Ich finde es doch manchmal schwer, dass ich nicht die zu arg nerven mit meiner Art, dass ich mich selbst eben so managen möchte, muss, keine Ahnung.
Aber glaubst du wirklich, dass das nervt?
Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich Angst, dass ich so, ja, ich habe schon überlegt, wir könnten das ja so machen. Aber das ist halt einfach nur, mein Tag wird ja nicht geplant von den Projektmanagern. Ja, die planen halt ihre Projekte und die haben immer nur so einen Überblick über ein kleines Stück von meiner Woche. Und dann ist es natürlich in meiner eigenen Verantwortung zu gucken, wie alles zusammenpasst und das... Und darf ich ja auch.
Ich glaub, das ist auch total wichtig, weil du hast ja auch verschiedene Projekte mit verschiedenen Projektmanagern und die haben nicht unbedingt die Deadlines der anderen Projekte im Kopf, sondern das hast du im Kopf. Und ich bin überzeugt davon, dass das total wertvoll ist und den PMs auch total viel Arbeit abnimmt, wenn sie wissen, du hast dich selber gut organisiert, du hast die verschiedenen Deadlines im Blick und du meldest dich im Zweifelsfall rechtzeitig, wenn was nicht aufgeht. Und man kann sich halt auf dich verlassen, dass du die Sachen auch rechtzeitig lieferst und halt vielleicht auch noch die Grafiker im Blick hast. Die Texte im Blick hast. Ich weiß nicht, warum ich dich manchmal unter Text und Konzept mit abgespeichert habe. Das ist dann sneaky. Jedenfalls hast du vielleicht noch die anderen Units im Blick und weißt, okay, bis wann muss ich das fertig machen, dass die das rechtzeitig von mir haben, was ziehe ich vielleicht vor und so. Ich finde es total wichtig. Schon.
Wobei es natürlich auch den Mental Load bei einem selber erhöht, wenn man sich noch zusätzlich um die anderen kümmert. Aber das ist was ich immer unbewusst auch mache. Und dann bin ich immer so, Mann, warum habe ich jetzt schon wieder die Organisation übernommen? Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Und jetzt muss ich mich damit beschäftigen, alle kommen zu mir. Aber das hat so Schattenseiten und positive Seiten.
Das stimmt. Das denke ich mir auch manchmal. Und gleichzeitig, also ich habe das... Im Privaten geht es mir oft so, dass ich so die Organisation übernehme und mich dann ärgere, weil ich denke, jetzt habe ich schon wieder die komplette Orga übernommen. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, dass es mich stressen würde, wenn ich nicht den Überblick hätte. Also das dann loszulassen und abzugeben, würde mich, glaube ich, mental noch mehr belasten, als es selber zu machen.
Das ist auch, wenn man selber weiß, dann klappt es schon alles. Und dann, wenn man dann die anderen fragt, hey, hast du das schon geplant, dann ist es ja noch... viel schlimmer.
Ja, gell? Ja, total.
Und ja, weil entweder machen lassen oder selber machen. Dieses Dazwischen ist stressig.
Genau.
Ja, aber jetzt gehen wir eigentlich schon ganz gut in so einen kleinen Nebenpunkt über, dass irgendwie auch Frauen ganz oft mehr Mental Load übernehmen als Männer. Also total unbewusst ist es einfach so, ganz oft natürlich in Familien, aber auch in Partnerschaften, im Alltag, überall. Das ist auch statistisch nachgewiesen. Also es ist nicht einfach nur, dass Frauen sich gerne beschweren oder irgendwas. Nein. Und ich glaube, das zieht sich eben auch unbewusst durch die Arbeitswelt. Ich habe auch mal überlegt, bei uns im Team, wir haben ja einige Positionen, die uns den Rücken frei halten. Wir haben die Tina als Teamassistenz, die sich so um alles rund um Büroorganisation kümmert. Wir haben die Becky im Personal, die Maria in der Buchhaltung, die auch ganz viele unsichtbare Hintergrundaufgaben hat, die uns allen das Leben einfacher machen. Das AM-Team war ja auch bis vor kurzem fast weiblich besetzt, die sich auch um alles kümmern und allen den Rücken frei halten. Also das scheint schon irgendwie auch bei der Wahl der Position sich durchzuziehen.
Ja, stimmt. Von dem Blickwinkel habe ich da noch gar nicht drauf geschaut, aber es leuchtet mir auf jeden Fall ein, dass sich das auch auf die Positionen auswirkt, die man sich aussucht. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ich finde, das ist bei so feministischen Themen immer dieses Henne-Ei-Ding. Auch wenn man sich fragt, warum sind eigentlich, also wenn man dann sagt, Frauen verdienen viel weniger und dann kommt das Argument, ja, aber werden ja auch alle Erzieherinnen, dann sollen sie halt mal was anderes machen und dann ist die nächste Frage natürlich immer, okay, warum werden denn Frauen Erzieherinnen? Oder warum sind Frauen in dann vielleicht
oder auch in Teilzeit?
In Teilzeit oder halt auch in so Aufgaben, in so Kümmer- und Überblick behalten Aufgaben.
Das wird ja auch oft als Aufgaben gesehen, die halt so sein müssen, die aber dann denen, die richtig arbeiten, dann wird denen den Rücken freigehalten. Das ist ja total unfair, weil das kann man nicht unterscheiden. Das andere ist genauso Arbeit und genauso wichtig wie das fokussierte Arbeiten an Projekten.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass viele Frauen eben auch damit aufwachsen, es allen recht machen zu wollen. Und ein Teil davon ist halt auch, und also es allen recht machen zu wollen, zu harmonische Beziehungen zu pflegen, weil man weiß, okay, nur dann oder besonders dann werde ich irgendwie anerkannt und geliebt. Und das sorgt natürlich dafür, dass du diese ganzen Skills entwickelst, die du brauchst, um zum Beispiel diese ganzen Orga-Aufgaben zu übernehmen und zu sorgen, dafür alles rundläuft, dass alles rundläuft, ne? Weil du hast alle im Blick. Du bist von klein auf damit aufgewachsen zu gucken, hab nicht nur dich selber im Blick, sondern hab auch die anderen im Blick und kommuniziere und kümmere dich. Und das ist, dann bist du natürlich prädestiniert für solche Aufgaben. Und das ist ja auch voll die krasse Power. Also ich bin total froh, dass wir das können. Ne? Aber
dieses im Blick haben ist ja auch so ein klassisches Ding, wenn man jetzt irgendwie in den Haushalt guckt, dass der Mann in klischeehaften Sachen manchmal einfach gar nicht sieht, dass da ein Problem ist oder dass was organisiert werden muss. Und als Frau lernt man sofort, ich sehe diese Dinge und ich kümmere mich drum.
Ja, total.
Und das ist ja auch ein Henne-Ei-Problem, was sich nicht einfach nur durch Ansprechen irgendwie lösen lässt.
Mhm. Wobei ich glaube schon auch, dass Ansprechen auch ein wichtiger erster Punkt ist. Also ich frage mich immer, wie, wir haben jetzt, glaube ich, ausreichend erkannt, dass diese Dinge existieren, also Gender Care Gap und dass Frauen eben so viel mehr Mental Load auch übernehmen. Da braucht man nicht mehr drüber streiten. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, darüber zu sprechen, zu sagen, hey, ich empfinde das so, achte da mal bitte drauf. Finde ich total wichtig. Ich finde es auch wichtig, darüber zu sprechen, wo kommt es her? Eben nicht zu sagen, ja, du hast halt ein Y-Chromosom, deswegen kannst du das. Nee, zwei. Oh Gott, jetzt blamier ich mich.
Zwei.
Nein, wir haben X-Chromosome.
Nee, Männer haben XY.
Und wir haben?
XX.
XX, ja, genau. Oder? Siehst du, jetzt habe ich es gerade falsch gesagt. Ich bin Texterin, keine.
Ich bin jetzt aber gerade auch nicht ganz sicher. Also, ich glaube schon, dem Mann wurde was abgebrochen.
Genau.
Ich im Kopf.
Also nee, was ich einfach sagen wollte, ist, das liegt jetzt nicht daran, dass ich noch ein anderes Chromosom habe als du, sondern
das ist die Erziehung und die Gesellschaft, in der wir leben.
Genau, lass uns
diese unsichtbaren Strukturen.
Genau, lass uns das bitte differenzierter betrachten.
Ja, und es hilft dir eigentlich zu sagen, dir ist das egal, du kümmerst dich nicht um mich, das ist natürlich auch.
Und auch als Frau nicht zu sagen, du kannst es nicht, weil du ein Mann bist, sondern das einzufordern. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das ist voll wichtig. Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass sich da gerade auch ganz viel ändert. Also ich glaube, gerade wenn man sich so einen Yannick anguckt, der ja auch schon hier im Podcast war, der ist da total informiert und bei so feministischen Themen voll am Start. Und das finde ich einfach voll toll, wenn sich da Männer auch von sich aus mit damit auseinandersetzen.
Absolut.
Das ist auch super wichtig.
Absolut. Ja, ja, und ich finde, die andere Seite ist auch, für mich ist das ein hochgradig feministischer Akt, die eigenen Grenzen zu kommunizieren. Mhm. Also im privaten Kontext, aber auch im Arbeitskontext zu sagen, also sich bewusst zu sein, okay, ich bin ein Mensch, ich leiste gerne viel, ich habe den Überblick, ich sorge dafür, dass es rund läuft und das wird auch ein Stück weit von mir erwartet und das ist auch in Ordnung. Und wenn ich merke, dass es zu viel wird, dann versuche ich nicht, das irgendwie zu schaffen auf Kosten meiner eigenen Gesundheit, sondern wenn ich merke, jetzt geht's wirklich nicht mehr, jetzt bin ich wirklich bei 150% angelangt, dann auch zu sagen, hey Leute, lasst uns bitte gucken, wie wir das organisiert bekommen. Und einfach, ja, da auch sich zu trauen, sichtbar zu werden und ganz klar zu sein.
Ich glaube, das kann man dreimal rot unterstreichen. Das ist ganz arg wichtig. Und das ist aber auch gar nicht so einfach, wie gesagt. Aber ich habe das auch gemerkt, man darf auch Grenzen setzen. Und das heißt dann nicht, dass man faul ist oder nicht bereit ist, was zu leisten. Sondern man kann viel arbeiten und trotzdem irgendwann sagen, hier ist Schluss.
Ja, absolut. Ja. Wie empfindest du das, wie das, also was du dafür auch an Reaktionen bekommst? Also wie das aufgenommen wird, so ein Moment, in dem du quasi klar kommunizierst, hey, so funktioniert es nicht, wir müssen das bitte anders organisieren, ich habe hier eine Grenze.
Also ich hatte bisher nur einen Moment, das habe ich hier auch schon mal, glaube ich, erzählt, aber schon eine Weile her. Und das war super. Also das war nur so, ah ja, danke, dass du es gesagt hast, das hatten wir nicht auf dem Schirm, dass das hier zu viel ist und wir kümmern. Also es wurde sich halt sofort drum gekümmert, nur weil ich habe nur gesagt, hallo, irgendwie ist das mir alles zu viel, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Weil einfach das, man kann gar nicht sagen, woran es lag, aber irgendwie ist einfach alles aus dem Ruder gelaufen und nur ich habe es mitbekommen, weil ich als Grafikerin drin war. Aber eigentlich gingen dann die Aufgaben über in ganz andere Themen und ich habe dann immer gedacht, ja, ich mache das, mal gucken. Und habe ich gemerkt, scheiße, ich kann das überhaupt nicht mehr machen. Mhm. Und ja, das hat super funktioniert. Also es war überhaupt nicht irgendwie, nein, du musst es aber und das ist dein Problem, sondern.
Und ich bin mir total sicher, dass das in einer guten Arbeitsumgebung, in einer nicht toxischen Arbeitsumgebung, dass das in 98% der Fälle der Fall sein wird, dass genauso reagiert wird und dass wir uns einfach auch bewusst machen müssen, okay, es liegt auch in meiner Verantwortung,
ja, genau.
Zu kommunizieren, weil es kann, jemand anders kann nicht in mich reinschauen und meine, was alles bei mir auf dem Tisch liegt, hat jemand anders vielleicht einfach nicht auf dem Schirm und ich muss das kommunizieren und das gehört dazu. Ja.
Und man kann das auch gar nicht erwarten, dass jemand das sieht. Und
ja.
Ja, und auch wenn man nie was sagt, dann entsteht ja auch die Erwartungshaltung, ja, das passt schon, die Sanja, die, der macht das nichts aus.
Ja, und macht es ja auch ganz lange nicht. Also darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja gar nicht, also zum Beispiel, jetzt diese Woche ist bei mir tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, weil gerade so richtig die Hütte brennt und ich finde es richtig, richtig, richtig geil, weil es sind so, ich bitte gebt mir Verantwortung, so, ich möchte Verantwortung übernehmen, das ist der Moment, in dem Arbeit für mich anfängt, Spaß zu machen. Und gerade ist es, so jetzt langsam ist es, bin ich eben auch an einem Punkt hier in der Agentur, wo ich eben auch viel Verantwortung übernehme für eigene Projekte und wirklich spannende Projekte habe. Und also zum Beispiel wie jetzt dieser Workshop, der dann ansteht, aber es sind auch andere Sachen, Themen, auf die ich richtig Bock habe und bei denen ich mich auch komplett einbringen kann und will und irgendwie da meinen Stempel drauf drücken.
Ja, genau. Ja.
Das ist perfekt. Und dann ist es auch völlig in Ordnung für mich, auf 120-130% Kapazität zu laufen. Dann geht es halt ein bisschen fokussierter, ein bisschen schneller, ist alles fein. Und gleichzeitig habe ich diese Woche gemerkt, weil ich so ein bisschen geschaut habe, okay, was steht denn die nächsten Wochen so an? Bei allem Realismus und aller Bereitschaft, auch Überstunden zu machen, im Rahmen dessen, was eben möglich ist für mich, so dass ich den Rest meines Lebens noch da irgendwie drumherum gequetschelt bekomme.
Und man kann ja auch nicht 16 Stunden arbeiten und erwarten, dass dann immer noch ein gutes Konzept bei rauskommt.
Eben. Und diese Woche habe ich halt gemerkt, okay, ich glaube, ich habe hier einen Überblick, den vielleicht die anderen in dem Moment gerade noch nicht so haben. Ich muss mal anfangen, bei diesem einen Projekt mal ins Gespräch zu gehen mit den Leuten und zu sagen, hey, können wir das vielleicht ein bisschen schieben? Weil so wie es jetzt gerade geplant ist, werde ich es nicht hinkriegen. Das ist ein Tacken zu viel. Und das ist das einzige Projekt, bei dem ich sehe, das kann man ein bisschen schieben. Das sind keine so ganz so harten Deadlines oder beziehungsweise das wird noch nicht so richtig angelaufen. Können wir da bitte was machen? Und das ist total gut angekommen. Also wir haben darüber gesprochen. Wir haben gesagt, ja, voll gut, dass du sagst. Ich schaue mir das nochmal an. Und jetzt haben wir das so organisiert, dass wir da halt die Aufgabe nochmal ein bisschen anders definiert haben, ein paar andere Teile ein bisschen geschoben haben und jetzt geht's wieder auf.
Es ist ja auch das Beste, was du machen kannst, das zwei Wochen vorher zu sagen, als dann zwei Tage vorher zu kommen und sagen, ja übrigens, ich habe noch nichts, ich schaff's auch nicht. Dann ist es ja für die Projektmanager das größte Chaos und so. Total. Das halt einfach frühzeitig drüber sprechen und den Überblick selber behalten ist total wichtig und
absolut.
Kann viele Sachen rausnehmen.
Ja,
was ich auch gemerkt habe, eben wenn man auch drüber spricht, allgemein auch mit anderen, wie ist es bei dir, wie hast du dein Leben im Griff und alles. Ich merke irgendwie, je mehr ich in diesem Erwachsenenleben ankomme, dass eben auch die schon 20 Jahre länger da drin sind, die haben das auch noch nicht 100% rausgefunden. Und das finde ich auch voll beruhigend zu merken, es gibt vielleicht auch gar keinen perfekten Weg, den man erreichen muss, sondern alle gucken irgendwie, wie sie es machen und es gibt Strategien und Tipps und Tricks, aber
ja. Es verändert sich ja auch immer. Also ich meine, dein Arbeitskontext verändert sich, aber auch dein privater Kontext verändert sich ja. Spätestens wenn du zum Beispiel vielleicht mal Kinder bekommst oder so und dann besteht, musst du halt
dann
immer
ändert
wieder
sich
anpassen.
Wieder alles. Ja,
genau.
Und man hat nie alles fertig organisiert und die To-Do-Liste ist niemals abgehakt.
Total. Und ich finde, man findet ja auch mit der Zeit immer besser raus, und auch das verändert sich bestimmt, aber ich glaube, man findet immer besser raus, was tut mir denn auch gut?
Ja.
Also was hilft mir denn auch ein bisschen entgegenzusteuern oder vielleicht auch nochmal Kraft zu finden und Ruhe zu finden, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eine sehr stressige Phase bei der Arbeit habe, was brauche ich denn dann, damit es mir weiterhin gut geht? So, also was weiß ich, gehe ich dann abends noch joggen oder so oder will ich vielleicht einfach nur alleine sein und ein Buch lesen oder will ich mich mit meinen Freunden treffen, weil ich irgendwie die Abwechslung brauche. Und ich glaube, das lernt man mit der Zeit auch immer besser, ne?
Ich glaube auch. Ich habe am Anfang, habe ich es falsch gemacht. Ich habe quasi aus der Woche alles, was so Freizeitaktivitäten, wo man irgendwo hin muss, da habe ich irgendwie rausgenommen und aufs Wochenende geschoben. Und es war aber super stressig, weil dann waren so die Abende fast zu entspannt und das Wochenende war dann eigentlich nur noch To-Dos. Und jetzt habe ich es eher so gemacht, dass ich auch unter der Woche, also das ist auch, wenn ich mal anfange zu arbeiten, dann geht einfach erstmal nicht so viel in den ersten Monaten. Aber jetzt habe ich auch meine Hobbys unter der Woche, treffe auch mal Freunde unter der Woche. Und was ich halt voll merke, wenn ich so 8 Wochenende im Voraus alles voll geplant habe, wo ich dann bin, das stresst mich total, sondern ich brauche einfach im Kalender so Lücken, wo ich mal ein Wochenende habe, da habe ich nichts geplant. Und wenn ich dann merke, ich habe Lust, ich mache dann eine Wanderung oder ich fahre in die Stadt, dann ist das voll okay, dann mache ich auch gerne was. Aber halt dieses, ich habe keinen Druck, was machen zu müssen.
Ja, erstmal kommt da so ein
fetter. Das tut halt sehr, sehr gut.
Me-Time-Blocker rein.
Genau, ja.
Date mit Nale.
Ja.
Ja, total. Geht mir auch so. Wenn wir jetzt schon so tief im Thema drin sind, würde ich sagen, ich nutze jetzt diesen Moment und habe hier ein kleines für dich mitgebracht.
Wie du dich freust.
Yeah, ja, das ist ein Knöpfchen drücken.
Cool, dass man da drücken kann, dann kommt was. Und wir hören das auch in dem Moment wirklich.
Das ist richtig cool. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert. Ein paar Fragen haben wir jetzt schon geklärt, aber ein paar habe ich noch. Also, Nale. Aufgabenplanung, digital oder auf Papier?
Digital.
Komplett digital.
Ja, ich habe es früher auch immer analog gemacht, so jeden Tag so aufgeschrieben. Da habe ich gemerkt, die Aufgaben, die verschieben sich so schnell und das ändert sich mal kurzfristig was, dann finde ich das irgendwie viel besser digital, wenn die dann einfach weg sind.
Ja. Bei mir endet es darin, dass ich meine Post-its zerknüll und die 3 Minuten Weg bis zum Papierkorb entspanne.
Das ist natürlich auch schön.
Kurzbewegung.
So ein kleines Ritual, ja.
Voll. Abgeben oder selber machen?
Puh, ich tendiere dazu oft zu sagen, ach, ich mach's einfach selber. Aber ich habe gerade diese Woche auch gemerkt, da war auch bei mir sehr viel eingeplant und dachte ich so, oh, ich kann doch das einfach abgeben. Mhm. Und das hat so schön funktioniert und mein Leben so viel einfacher gemacht. Ja.
Auch, glaube ich, was man lernen muss, gell, abzugeben.
Ja, das ist echt schwer.
Zu gucken, was man gut abgeben kann und was tatsächlich schneller geht, wenn du es einfach kurz selber machst.
Und wo ich auch gemerkt habe manchmal, dass ich einfach schlecht gebrieft habe. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich gebe es dir ab, aber ich habe mir nicht die Zeit genommen, gut zu briefen. Und dann kommt es natürlich doppelt zurück. Und da muss man natürlich auch bei sich selbst gucken, ja, wie gebe ich eben schlau ab. Mhm. Und dann ist es super.
Total, gell? Ja, ist für mich gerade tatsächlich auch eine ganz intensive Lernerfahrung, weil wir jetzt wir haben jetzt seit kurzem eine neue Werkstudentin bei uns im Team an Bord. Und die ist, die unterstützt uns alle und die hat auch ihre eigenen Aufgaben und gleichzeitig ist sie so ein bisschen Mentoring-mäßig, betreuungsmäßig bei mir angedockt. Das heißt, sie kriegt ganz viele Aufgaben auch von mir. Und das merke ich, dass ich da gerade ganz, ganz viel dazu lerne, auch zu gucken, okay, was ist denn eine coole Aufgabe? Was kann ich gut abgeben? Was ist auch hat auch einen sinnvollen, gut begrenzten Umfang? Wie muss ich das erklären? Wie muss ich das briefen? Wo kann ich da auch unterstützen? Und wie spricht man denn dann nachher auch drüber und kollaboriert dann und sorgt dafür, dass dann auch die nächste Aufgabe vielleicht noch ein Stückchen besser läuft in der Zusammenarbeit? Also das ist echt.
Und ja, auch wie viel definiert man vor und wie viel freien Raum lässt man der anderen Person, um selbst zu entscheiden, wie was aussieht oder getextet wird.
Total. Ich merke, da ist es total wichtig, auszuprobieren und auch ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen, dass das ein Prozess ist und dass wir das jetzt einfach auch gemeinsam rausfinden müssen, dass das jetzt auch ein Stück weit eine neue Aufgabe für mich ist und ich mich da auch über Feedback freue, so was brauchst du denn von mir und was brauche ich von dir und wie finden wir da gemeinsam dran. Also es freut mich total, dass ich da so eine coole Chance habe, das jetzt mal so richtig intensiv auszuprobieren. Ich hatte es schon früher mal, aber nicht so intensiv 1:1 aneinander. Ja, das ist cool.
Das sagt Adi immer so schön, es gibt die Hol- und die Bringschuld.
Also ja,
man
genau.
Man muss selber auch gucken, welche Fragen stelle ich, um mir das Zeug zu holen und was muss ich liefern.
Ja, total.
Ja.
Letzte Frage. Meditation oder Power-Workout?
Power-Workout.
Tanzen.
Ich habe so viel Gedanken beim Kopf, dass ich Meditation finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich habe noch nie so richtig meditiert, aber eben beim Yoga kenne ich es eben, dass man mal so 5 Minuten das macht und das finde ich manchmal schon einfach heftig, was da alles für Gedanken auf einen einprasseln, die man dann loslassen muss. Das heißt, bei einem Joggen gehen oder so, da kann man es einfach weglaufen.
Ja.
Das finde ich besser.
Geht mir auch so. Ich glaube, Meditation muss man einfach richtig krass üben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein krasser Skill.
Ja. Was ich schön finde, womit ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, ist, also erstens kann man zum Beispiel spazieren gehen, auch als Meditation definieren. Also es gibt auch Meditation im Gehen und das finde ich, funktioniert für mich viel besser. Und was ich toll finde, Felix ist ja gerade auch so auf diesem Atemtrip. Ne?
Ja.
Und es gibt so Meditationen, die heißen Body Scans. Und da sitzt du quasi ruhig und du atmest ganz bewusst und dann gehst du mit deinem Geist so ganz bewusst deinen Körper ab. Also du versuchst nicht an nichts zu denken, sondern versuchst dich auf deinen Körper zu konzentrieren. Und das finde ich einfacher, als quasi da zu sitzen und irgendwelche, entweder nichts zu denken oder irgendwelche Gedanken zu haben, sondern ich bin einfach so, okay, ich kann einfach mit meinen Sinnen, und zwar nicht nur mit meinem Geist, sondern halt wieder mit meinem Körper, kann ich wahrnehmen, okay, wie sind eigentlich die Muskeln in meinem Gesicht gerade, wie sind die Muskeln in meinem Nacken, und das so ganz bewusst zu entspannen. Und das finde ich cool. Das funktioniert für mich gut, aber das habe ich auch schon.
Das finde ich beim Yoga immer auch schön, wenn man das dann am Anfang immer macht und überlegt, wie fühlt sich alles an und auch wie fühlt sich mein Kopf an, was habe ich für Gedanken, was belastet mich, und dann macht man die Yoga-Praxis und am Ende überlegt man sich das nochmal und merkt vielleicht Gedanken, die weniger schwer geworden sind oder so.
Total. Ich glaube, es
kann
ist
echt gut tun.
Total wichtig, dass man seine Methoden findet, um irgendwie mal kurz aus dem Kopf rauszukommen. Also ich gehe auch total gerne mittags spazieren. Einfach auch, weil ich merke, dass wenn ich kurz in meinen Körper reinkomme und mich einfach kurz bewege und frische Luft habe, das tut mir einfach, dann kriege ich wieder Energie. Und gleichzeitig habe ich halt mal kurz einen anderen Input. Ich sehe die Sonne oder ich sehe, was weiß ich,
einen blühenden
Baum oder sowas, Vögelzwitschern. Und das hilft mir total, kurz die Perspektive zu bekommen. Also mich kurz zu fragen, worüber rege ich mich eigentlich gerade so auf oder was stresst mich gerade eigentlich so? Und hat es diesen Raum, hat es das verdient, dass ich, dass mich das jetzt gerade so fertig macht? Oder kann ich das nicht wieder in den größeren Kontext setzen? Und dann wird es meistens viel kleiner und dann kann ich es viel schneller lösen und viel besser damit umgehen.
Wir sind ja auch alle nur Zellhaufen mit irgendwelchen Nerven und elektrischen Impulsen, die irgendwie leben.
Genau.
So. Und eigentlich sind wir gar nicht so wichtig, wie wir uns selbst oft nehmen.
Hilft auch, gell?
Ja.
Ja. Total. Da kann ich ein Geschichtestudium sehr empfehlen. Geschichtestudium hilft dir sehr dabei, Perspektive zu bekommen. So über das eigene.
Sich klein und machtlos zu fühlen.
Nee, gar nicht klein und nicht machtlos. Im Gegenteil, machtlos fühlst du dich überhaupt nicht, weil du verstehst, wenn du Geschichte studierst, verstehst du, dass Dinge geworden sind, dass alles geworden ist, dass die Gesellschaft zum Beispiel nicht nur einfach ist, sondern dass die geformt wurde durch das, was in den Jahren davor passiert ist, und dass das von Menschen geformt wurde. Ergo kann ich, indem ich jetzt handle, auch wieder formen, was um mich herum passiert und was in Zukunft ist. Das finde ich, also machtlos gar nicht, im Gegenteil.
Ich glaube, das kommt bei mir daher, was gerade alles so passiert, habe ich oft das Gefühl, ich erstarre.
Ja.
Und
ja, das kann ich verstehen.
Und da ist es vielleicht total schön, wenn du sagst, man kann eben lernen, dass alles menschengemacht ist und man nicht machtlos ist.
Und gleichzeitig dich halt in so eine lange Zeit einzuordnen, was bedeuten eigentlich mein Leben von, wenn es richtig gut läuft, 100 Jahren, im Vergleich zu der Weltgeschichte, so das auch einfach ein bisschen. Und dann auch den, was ist dann ein Jahr, was ist dann eine Minute, was ist dieses eine konkrete Problem, mit dem ich mich gerade rumschlage, das in den Kontext zu setzen.
Ich finde, da helfen so Dinosaurier-Dokus.
Ja, genau.
So, wenn man so sieht, die waren so 100 Milliarden Jahre da und wir sind eine Sekunde im Vergleich zu dem, wie lange die da waren.
Total, ja.
Ja. Sollen wir mit diesen beruhigenden Gedanken in den noch nicht ganz Feierabend starten.
Das finde ich gut. Das ist doch ein gutes philosophisches Schlusswort, oder?
Schaut euch Dino-Dokus an.
Yes.
Also danke, dass du da warst. War sehr schön.
Ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Nachher gerne wieder.